In dieser Folge machen wir den Deckel drauf auf das Jahr 2024, zumindest was This is Media Now angeht. In solchen Situationen wie einem Jahresende, da läuft man ja schnell mal Gefahr, so ein paar Phrasen rauszuhauen. Herausforderndes Jahr, viele Themen, dies, das, aber ihr wisst das alles ja und das soll hier jetzt um Himmels Willen auch kein Jahresrückblick werden. Laufen die eigentlich schon? So Günther ja auch und so. Macht er das überhaupt noch? Ach, ich weiß nicht. Aber wir wollen ja auch überhaupt gar keinen machen. Hier keinen Jahresrückblick. Wir wollen nach vorne schauen. Sicher, 2025 wird nicht weniger kompliziert mit der Vereidigung von Donald Trump zum Beispiel, der Bundestagswahl im Februar, der fragilen Lage weiter im Nahen Osten, der Klimakrise, die weiter voranschreitet, der schwierigen Wirtschaftslage auch für Medienunternehmen und so weiter. Aber wir versuchen es zum Ende des Jahres, jetzt so kurz vor Weihnachten, mal mit ein bisschen Zuversicht in verschiedenen Aspekten dieser Medienwelt. Mit 7 konstruktiven Ansätzen, die ich bei den diesjährigen Medientagen München gesammelt habe. Jetzt geht's los.
This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge von This is Media Now. Ich dachte mir, 7, das ist doch eine schöne Zahl, sogar eine heilige Zahl, wenn man in die Bibel schaut. Gott hat die Welt in 7 Tagen erschaffen, bekanntlich, und die 7 steht im Christentum für nicht weniger als die Vollkommenheit in Gottes Heilsplan. Vollkommenheit kann ich für diese Folge nicht versprechen. Ich bin aber auch ein bisschen müde nach einem anstrengenden Jahr. Was will man da erwarten? Aber immerhin, es wird 7 konstruktive Impulse für das kommende Jahr geben, die uns Expertinnen und Experten bei den Medientagen München im Oktober mitgegeben haben. Fürs Einsprechen der Kategorien jetzt im Folgenden habe ich übrigens mir die Unterstützung von KI-Stimme Minerva geholt. Los geht's.
From chaos to clarity.
Die Welt ist schlecht. Da sind wir uns ja einig, die täglich Nachrichten konsumieren. Bleiben Sie zuversichtlich, das sagt dagegen Ingo Zamperoni immer am Ende seiner Tagesthemenmoderation. Ja, was denn jetzt? Naja, ernsthaft, leicht fällt das nicht, dieses zuversichtlich bleiben. Helfen dabei will aber jemand zum Beispiel wie Anna Rosling-Rönnlund von Gapminder aus Schweden. Sie zeigt mit vielen Daten und Fakten, dass wir oft falsch liegen mit der Bewertung von Entwicklungen weltweit. Und sie möchte aufklären, warum uns unser medialer Fokus auf das Negative doch des öfteren Mal täuscht. Sie will Klarheit ins Chaos bringen. Man kann sich da auf der Seite von Gapminder übrigens auch selbst mal testen. Sehr spannend, kann ich nur empfehlen. Den Test mit den Fragen, den verlinke ich in den Shownotes. Und jetzt Anna Rosling-Rönnlund.
One of the things we want to show with our approach is that maybe you don't have to, because maybe the world is not as bad as you might think. And Gapminder Foundation want to bridge the gap between how we perceive the world and what the data says about the world, because sometimes it's actually a bit of a diff between those two. And quite often we are more negative than what the data suggests. I mean, we still have huge inequalities and people living in under very bad circumstances. So we still have a portion of the world population that have to brush their teeth using their fingers or sticks. Then we have people that can use a toothbrush. And then we have us who have like our own toothbrush and all the special extra things we think we might need and want. So 85% of the world population can actually access water somewhere close to home today, have somewhat a decent place to stay and some privacy, and has access to some kind of toilet. Don't have to use the bush or field as a toilet anymore. So things are actually happening. Things are changing in a positive direction. Here you can see the extreme poverty rate. Back in year 1800, majority of the world population was extremely poor, what we call extremely poor now, right? And this is what has happened. Just so you get an idea. This is amazing what has happened here, right? And we can see the same when we look at child mortality, the global trend. And usually child mortality is a very good measure of health in general and development in general. And this is what has happened since the year 1800. As you can see, I mean, those are probably the most magical charts that we have to keep in mind when we think that everything is getting worse or going in the wrong direction. It's pretty neat that we don't have to bury half of the newborns. Then we have the CEOs. Among the 500 richest companies in the US, how many have women as their CEOs? 5, 15, or 50? 50 is the correct, but very few people, as you might have guessed, would know that.
Die goldene Zielgruppe.
Wer wie ich öfter mal auf Medienevents abhängt, der kennt ja die ganzen Panel aller, wie erreichen wir die Gen Z, wie tickt die Gen A und so weiter. Natürlich ist das wichtig, darüber nachzudenken, wie man diese jungen Leute für die Medienangebote begeistert. Aber darüber sollte man nicht vergessen, dass es da eine sehr große, sehr wichtige Zielgruppe gibt, über die man auch mal mehr nachdenken sollte. Darauf hat bei den Medientagen unter anderem Journalistin Juliane Paperlein hingewiesen.
Wenn man aufs Marketing schaut, was gibt's da? Eigentlich gibt's da einen großen Jugendwahn. Helmut Thoma, manche kennen den noch, das war der erste RTL-Chef, der hat eine Legende erfunden und die hieß, also die werberelevante Zielgruppe, das sind die 14- bis 49-Jährigen. Und das hat einen durchschlagenden Effekt gehabt, sowohl für RTL als auch für den gesamten Medienmarkt eigentlich, weil das ist auch irgendwie noch bis heute, auch wenn es immer wieder Versuche gibt zu sagen, nee, muss man mal anders definieren. Die über 50-Jährigen, die sind aktuell, sind das 45% der Gesamtbevölkerung und bald sind es die Mehrheit der Deutschen und dann eben auch die Mehrheit der Konsumenten und Konsumentinnen. Jeder vierte Deutsche ist zwischen 1946 und 64 geboren. Da fallen dann auch die Boomer rein, die ja immer so ein bisschen belächelt werden. Aber was sie schon so gemein haben, ist also so alt und so unflexibel und so fühlen die sich eigentlich gar nicht, wie man sie gerne darstellt. Auf der anderen Seite haben wir eine Geburtenrate, die ist aktuell bei 1,36. Das heißt, es kommen immer weniger nach in der jungen Zielgruppe. Diese zu erreichen, ist das größte Ziel im Marketing. Das wissen eigentlich alle. Darüber reden wir jetzt hier schon wieder seit 2 Tagen. Wie kriegt man die jungen Zielgruppen? Aber man muss schon mal überlegen, ist das eigentlich wirtschaftlich auch ein bisschen ein Irrweg?
Der Weg in die User-Centric Era.
Wir müssen vom User her denken. Na, was löst der Satz bei euch so aus? Die einen werden gähnen, vielleicht zu oft gehört, andere vielleicht sogar mit den Augen rollen. Und ja, es stimmt, hat man oft gehört in den vergangenen Jahren. Aber was meint das denn wirklich? Was heißt es wirklich, den User ins Zentrum zu stellen, von allem, was wir nicht nur als einzelne Medienhäuser tun, sondern als Branche insgesamt? Die Frage hat bei den Medientagen Evan Shapiro aufgegriffen, der Herr über die Daten sozusagen, aus den USA.
Consumers are frustrated and as a result, they're using less of our media, which means we get fewer dollars from them from advertising and subscriptions, which means we have fewer dollars to make the stuff we love to make. This is going to continue to happen unless we find a way to work together. The paradox of choice is real, yo. The poor user experience is our fault. We did this. We can also fix this if we decide to work together and collaborate around our data. But if we don't, this frustration, this paradox of choice is going to get even worse. And consumers will use even less of our services and we will have fewer dollars to make the stuff that we want. This is the hierarchy of feeds, the elegant transition from reading, podcasts, all the way down through social media. They want this elegant transfer of services from one to the next, this elegant journey. That this joy-filled journey, and we have not provided that. When you look at this ecosystem, it is more fragmented and competitive than it ever has been, which, by the way, plays into the plan of big tech. They know that's the case. They have infinite resources these are the most valuable companies in the history of humankind. And they have more resources from their other businesses to interlope into media and take more and more share out every year. The last era of media was defined by his master's voice. RCA's tagline, they invented television. This era of media will be defined by the user's voice, by the audience's voice. And data Content may be king, but data is the voice of our audience. They are telling us what they want. They are telling us they're frustrated. They're telling us what we need to do. The question is, are you listening? If you put your user, you have to have a unified user strategy. What does your user love to do and why? And then think about your user, not your business model. Because if you think about your user and you put them at the center of everything you do, your business model will emerge from their behavior, from the things that they do with your content. If you put your consumer at the center of everything that you do, if you think about your users as the core of your business, and by the way, that doesn't mean just your audience. That means your employees. That means your culture. That means your staff. If you're making decisions in those windowless conference rooms in your headquarters without people under the age of 35 in the room, you're going to get lost. I promise you that. If you're making decisions in these same windowless, stuffy conference rooms without people who grew up too poor to afford the combination of Netflix and Max and Apple TV Plus and Spotify and all these other services, you're going to get screwed. You're going to miss the important things that your audience is telling you. So put your user at the center of everything you do. Ingest your users and your consumers and your audiences into the culture of your companies. And you can do far more than just survive in the user-centric era. I promise you, if you do this, if we collaborate together, if you put your users at the center of everything you do, we can thrive.
Eine Idee gegen die lokale Wüste.
Wir reden viel darüber, dass der Journalismus weltweit unter Druck steht und das gilt ganz besonders für den Lokaljournalismus. Seriöse Medienangebote verschwinden, auch aus wirtschaftlichen Gründen, immer mehr aus der Fläche und nicht nur in den USA, auch hierzulande entstehen ja ganze News-Wüsten, in denen es kaum bis gar keine lokalen Informationen mehr gibt. Studien zeigen, dass besonders dort radikale Ansichten und dann auch Wahlentscheidungen zunehmen. Aber wir wollen ja konstruktiv bleiben in dieser Folge. Und da gab es bei den Medientagen München das Beispiel der WePublish Foundation aus der Schweiz, die dagegen etwas tun will, vorgestellt von der Co-Geschäftsführerin Nina Graf.
Wir sind ganz woanders als diese riesen Reichweitenportale. Wir sind mit unserem Angebot dorthin gegangen, wo die Großverlage sich zurückgezogen haben. Wir stellen ein Medienökosystem, um einen flashy Begriff zu brauchen, Medienökosystem her, um genau in diesen Orten, wo sich die Großverlage zurückgezogen haben, ein Angebot zu liefern für neue Portale. Wir machen das auf der Basis von einem Content-Management-System. Das haben wir Open Source entwickelt in den letzten 3 bis 4 Jahren und in starken Zusammenarbeit mit Baschur, Zürich.ch und Hauptstadt. Das sind 3 Marken, die entstanden sind, zum Teil auch politisch, als sich die Großverlage aus diesen Städten zurückgezogen haben. Und mit denen gemeinsam haben wir eine technische Basis entwickelt, die alle gemeinsam brauchen als gemeinsames Arbeitsinstrument. Und das ist aber eigentlich nur der Vorsatz, dieses gemeinsame Instrument, damit wir die Medien zusammenbringen können, damit wir sie nachhaltig dazu bringen können, gemeinsam zu denken, gemeinsam zu planen, gemeinsam Innovation zu betreiben. Also wir machen alles, was wir produzieren, technisch programmieren, das stellen wir immer allen zur Verfügung. Und gleichzeitig gibt es einen großen Austausch unter diesen unabhängigen Marken. Also dort geht es um alles mögliche Fragen vom digitalen Publishing, aber eben sehr im Lokalen ist es oft. Also wie erreicht ihr Leute? Welche Payment-Modelle funktionieren, wenn man ein Crowdfunding machen will? Wie kommuniziert ihr mit eurer Community online? Und wir bauen das im Lokalen auf, weil hier wirklich der Journalismus immer mehr zurückgeht. Und das ist dann kein Medienproblem mehr, das ist ein Demokratieproblem. Vor allem in einem Land wie der Schweiz mit der direkten Demokratie. Und hier merken wir einfach, also der Journalismus, der finanziert sich nicht, deswegen sind die Großverlage auch rausgegangen, aber es braucht Inhalt. Und dann ist ein bisschen die Frage eben, Paywall oder nicht, und was ist genau die Aufgabe vom Journalismus denn in diesen Orten und Vororten? Genau um das drehen sich unsere täglichen Fragen, oft auch Finanzierung. Die 3 Marken, die florieren, die bauen tatsächlich aus, das ist im Journalismus nicht immer so zu hören. Wir sind momentan 10 Medien, wir wollen auch mehr wachsen in den nächsten 2 Jahren, 20 bis 30. Das sind keine Goldgruben dort, das sind kleine Profile, aber sie decken eine Lücke ab. Wir bauen auch immer mehr den Teil aus, eben wo es, also wo quasi, wir sind nicht nur mehr stiftungsfinanziert, sondern auch die Medien zahlen uns unsere IT-Leistung. Es kostet wirklich wenig und wir arbeiten auch nicht wie eine Agentur. Eine Agentur würde denken, wir bauen das einmal und verkaufen es 10-mal. Und wir wollen aber, das ist auch der Stiftungszweck, wir wollen Medienvielfalt ermöglichen. Wir bauen es einmal, stellen es allen zur Verfügung. Und das ist das Ziel, du probierst es aus, du probierst es aus, bei dir funktioniert's. Du arbeitest ein bisschen daran, machst einen Tweak, aber wir könnten es so machen. Und so lernen wir gemeinsam, anstatt irgendwie jeder backt ein bisschen seinen Kuchen. Man hat das Gefühl von Konkurrenz. Dabei ist die Konkurrenz nicht im anderen journalistischen Angebot. Also eigentlich kann man das im kleinen Raum, wenn man sagt, es braucht dort Journalismus, es braucht Information, dann kann man nicht die Paywall darüber fetzen, weil wir haben ja auch keine Trump-Geschichten, die irgendwie knallig sind oder die muss man jetzt lesen. Da geht es darum, wie bringt man, also verkauft man Inhalt oder verkauft man irgendwie eine Gesprächsbasis? Und wir haben, die meisten unserer Modelle haben keine Paywall, arbeiten offen und dennoch haben sie Unterstützerinnen und zwar wachsende Anzahl von Unterstützerinnen. Und wir bieten ihnen Inhalt für Gespräche, wir bieten gleichzeitige Informationsbasis. Wir haben so als eines der Learning, bei Bajur hat das begonnen, wir sind gestartet mit einem Newsletter. Das klingt jetzt immer so, alle haben einen Newsletter, aber wir verstehen das wirklich als News, als Medium. Und das geht jeden Morgen um 6 Uhr raus und das erreicht mittlerweile von 200.000 Einwohnern 12.000. Jeden Morgen sind die gleichzeitig informiert, wissen dasselbe und können das als Gesprächsbasis nutzen. Wir lancieren dort Debatten und Fragen. Und so rum wird Journalismus wieder Teil vom Alltag, gibt mir Informationen, kuratiert meine Welt, meine sehr lokale Welt. Und dort beginnt dann auch die Unterstützung tatsächlich.
Seid lustig im Internet.
X verkommt zu einer Plattform für radikale und rechtsextreme Auswüchse. TikTok beeinflusst junge Menschen ebenfalls negativ in diese Richtung. Und Instagram vermittelt uns einen falschen und verzerrten Eindruck der Welt. Und sowieso schreien sich in diesem Internet alle nur noch an und die Gräben werden immer tiefer. Ja, das ist unser Bild von dem, was im Netz passiert. Und das ist sicher in weiten Teilen auch nicht ganz falsch. Aber es gibt sie, die schönen, lustigen Orte im Digitalen, wo Menschen über sich selbst lachen können, wo sie den Witz feiern und sich gegenseitig empowern. Und solche Orte kreiert unter anderem Gazelle Vollhase mit ihren Formaten, zum Beispiel, vielleicht kennt ihr es, mit Typisch Deutsch.
Grundsätzlich macht mir erstmal Spaß. Also in meiner Familie hat man schon immer gerne gelacht. Wir waren alle schon immer super witzig, so fanden wir zumindest. Und ich habe das, glaube ich, so ein bisschen auch in dieser, zum Beispiel Typisch Deutsch, in dieser Rolle der, ich sag mal, Ruhrgebietsfrau, die ich verkörpere, was im Prinzip ja auch meine Familie ist, versucht darzustellen, dass das Ganze auch irgendwie so mit einer liebevollen Art geht, die ich dann auch witzig finde. Und ich mag, glaube ich, und das kommt hoffentlich auch in den Videos rüber, gerne über mich selber lachen. Also ich will mich auch einfach selber nicht zu ernst nehmen. Und das hilft mir auch sehr, zum Beispiel dann so mit so schwierigen Zeiten und schwierigen Themen umzugehen. Also wir reden natürlich, wenn wir diese Gespräche führen, immer viel über den Hass und den Backlash und so weiter. Aber unterm Strich, das Feedback, das ich bekomme, ich freue mich so sehr, wenn Mütter auf mich zukommen und sagen, endlich verstehe ich mein Kind, das trans ist besser. Transkinder, die auf uns zukommen und sagen, boah, danke dieses Video, das war so wichtig für mich. Oder auch hier sein zu dürfen, hier sprechen zu dürfen, diese Signale zu bekommen, hey, was du machst, ist, glaube ich, wichtig oder wir finden das entscheidend. Das ist extrem toll, das weiß ich sehr zu schätzen und ich glaube, gerade wenn wir anstrengende, polarisierende Themen haben, vor allen Dingen als marginalisierte Gruppen, ist meine Erfahrung, dass Humor gut funktioniert. Und wenn wir merken, dass ich über mich lachen darf, als Transfrau über mein Transsein und andere auch ein bisschen drüber lachen dürfen, dann lockert das und dann kommt es, glaube ich, besser an und deswegen kann ich allen empfehlen, das noch weiter zu probieren, ja. Im Rahmen ihrer Kapazitäten der Mental Health.
Future Video.
Genau, Minerva. Future Video. So heißt nicht nur ein jährliches Event-Special der Medientage München, sondern so hieß auch ein Panel bei den Medientagen im Herbst. Und ja, fast schon traditionell kann man sagen, ist im Bewegtbildbereich unglaublich viel los. Ich bin kein Experte, aber auch als User, das bin ich, bekommt man das ja auch mit bei der großen Anzahl, immer größeren Anzahl gefühlt an Streamingdiensten und Angeboten der Werbung, die bei Amazon und Netflix inzwischen auch läuft vor einigen Angeboten und so weiter. Experte bin ich also nicht beim Videothema, aber dafür hatten wir ja welche da bei den Medientagen, unter anderem Malte Hildebrand. Er ist Geschäftsführer von Screenforce, Und ja, es klingt irgendwie so, als liefen die Dinge zum Beispiel in Sachen Werbestandards gar nicht so schlecht für die hiesigen Anbieter.
Wir müssen, glaube ich, insgesamt umdenken und die Märkte anders definieren. Ja, als die Welt noch getrennt war, öffentlich-rechtlich, privates Fernsehen, wie die großen Majors aus Amerika, da war das, konnte man das noch auch handeln. Wenn wir davon handeln sprechen, sind es ja nicht nur wir, die Vermarkter, es geht ja auch um die Agenturen und die Kunden. Das mal vorweg gesagt. Und das müssen wir da müssen wir anders denken, denn nun geht's ja los, ja, dass eben auch die Netflix und Amazons dieser Welt auch in den Werbemarkt gehen. Und wenn das der Fall ist, was ja der Fall ist, dann müssen auch gleiche Spielregeln herrschen. Und die Spielregeln waren bislang eben nicht gleich, weil dort eben andere Reichweiten veröffentlicht wurden, ja. Die musste man sozusagen kritiklos zur Kenntnis nehmen, wenn Netflix mal wieder einen rausgeblasen hat, wie viele Leute The Crown in Deutschland geguckt haben und konnte nur Achselzucken sagen, ja, scheint viel zu sein. Deswegen begrüßen wir das, was da passiert, natürlich ausdrücklich, muss man ganz klar sagen. Und es gibt viele gute Nachrichten. Die erste ist ja, dass man sich mit der AGF auf den richtigen Dienstleister geeinigt hat. Wir erinnern uns, dass es da ja auch Diskussionen gab, wer es denn nun sein wird. Und da herrscht ja nun in unserer Branche Einigkeit, dass die AGF dort unter der sehr guten Führung von der Kerstin Niederauer Kopf gut und richtig ist. Das mal Punkt eins. Punkt zwei ist, dass man diesen Crossreach, das hattest du angesprochen, Standard jetzt implementieren kann. Das eine ist ja das, was man möchte, das andere ist das, was technisch möglich war. Und hier muss man eben auch sagen, das Ding ist nicht banal. Ja, die ist so auszuweisen, dass die Quoten wirklich vergleichbar sind, das dauert und hat gedauert, aber, und das ist die zweite gute Nachricht, es ist heute möglich. Und die dritte gute Nachricht ist ausdrücklich, dass eben die Netflix, Amazons, DAZN möchte ich dazu, die ja auch schon announced haben, dass sie dabei sind, daran eben teilnehmen. Weil das führt eben dazu, dass wir irgendwann in einem Markt fischen, dass wir irgendwann vergleichbar sind, und das war in der Vergangenheit nicht der Fall. Deswegen begrüßen wir das. Ja, ich würde sogar auch sagen, nimm doch noch die Mediathek der Öffentlich-Rechtlichen dazu. Gut, die machen jetzt keine Werbevermarktung, deswegen ist das noch nicht das große Thema. Vielleicht lassen wir das mal zur Seite. Vielleicht nehmen wir eines Tages YouTube dazu. Das Thema ist bekannt, wurde auch, glaube ich, hinlänglich besprochen und werden wir jetzt nicht drauf eingehen, das würde ein bisschen lange dauern. Aber natürlich wär das ein Ziel, weil wir dann echte Vergleichbarkeit haben und da profitieren die TV-Vermarkter davon, die diesen Crossreach-Ansatz schon lange denken. Was wir bei Join sehen, ist ja genau das, dass da Crossreach-mäßig vermarktet wird. Also muss es auch entsprechend messbar sein. Und wenn die anderen jetzt dazukommen, dann welcome, dann ist das nur gut so. Und das sei mir erlaubt zu sagen, vielleicht darf man dann ja auch irgendwelche Phantomreichweiten, die von Netflix und Amazon ausgegeben werden, auch kann man auch damit auch ein bisschen entzaubern.
Es braucht eine neue Vision.
Frage: Kann man sich mit Visionen beschäftigen, ohne Helmut Schmidt zu zitieren? Ihr wisst schon, Visionen, zum Arzt gehen und so weiter. Offensichtlich kann man das nicht. Ich habe es ja gerade auch nicht geschafft. Egal. Ich finde, Helmut Schmidt hat viele kluge Dinge gesagt. Der Satz gehört, wie ich finde, aber nicht unbedingt dazu, weil es braucht dringend neue, konstruktive Visionen beim Umgang mit all den Krisen, technologischen Entwicklungen und politischen Verwerfungen. Das finde nicht nur ich, das fand auch Monika Bilskeit, die das auch viel eloquenter als ich vortragen kann. Sie ist Gründerin von Protopia Futures, einer Plattform und Gemeinschaft, die proaktiv inspirierende und vor allem auch realisierbare Zukunftsvisionen entwerfen will.
Let's not allow this short-term vision to undermine our long-term goals. Let's think how maybe the future that maybe not everybody, but most of us want to embrace is regenerative. Acknowledging the wounds, acknowledging the scars, acknowledging the damage, acknowledging that the change is not going to magically happen in a rapturous revolution. It will take time. It will take more than our lifetimes. It will take us opening doors so that others would walk through them. But that's where we begin. Irémescine is one possible avenue of a future vision, and that is the age of post-Anthropocene, this existential loneliness that will happen when we extinguish all other life. Or Symbiocene, the age of potential interdependence, acknowledging how we are all in this together, we want it or not. There are all these narratives about a history of competition and war and how that has driven human history. There's even a discourse in face of today's conflict by some very privileged people living in very safe places, entertaining rapturous ideas how a certain part of the world needs to be set on fire to emerge in some kind of victorious revolution. And I say that peace is not a utopian project. It is the most urgent thing that we need to consider about. And it's never finished. It's never done. It doesn't come with just laying down the arms. It doesn't come with a ceasefire. It requires long, continuous work. As my friend and collaborator Jenko Grofinkel says, peace is work, peace is cultivation, peace is stewardship, peace is negotiation. It is tedious and it is laborious. It is not some silly, unsophisticated, privileged fantasy. We are in this together, whether we like it or not. Whether we like each other or not, we breathe the same air, we share the same viruses. Privilege prevents us from understanding the real stake of things. Privilege is often correlated with our gender, ability, social status, etc., etc., etc. But it is not absolute in the age of tokenism and tokenizing certain identities to actually undermine the very communities they represent. I think the best reframing of privilege is to be insulated from the consequences of your actions. And the ability to entertain the idea of inaction and think they will not come and bite you in your own ass. Leadership of the most impacted, leadership of those that have the most visceral understanding of harms of any policy, narrative, technology that is being deployed benefits most of us because these people have the most acute understanding of the consequences. To make sure that their voices are amplified and included and centered, to make sure that we're not just designing for or telling the stories for, but really doing it together, doing it with each other. In fact, will benefit most of us. We are here on Earth, entangled, so very temporary. But the stories that we tell will echo for generations. We live today in the outdated sci-fi imagination based on not just cultural, political, and social understandings of early to mid-20th century. These narratives keep infecting our future visions. We need new stories. We need stories that will positively echo forward. And I want to invite all of you to think how you are crafting these stories, how you are creating possibilities. Instead of reporting whatever is the most sensational thing, how we are telling much better the implications of whatever that is happening in the world and whatever actions that people could take on in whatever measure, personal or professional, that we can take on. Our actions matter, but even more so, our apathy, our disengagement. It is not an option. And I promise to you, after having traveled, worked, researched in 100 countries, most of us do share a vision. Yes, there are absolutely people that are mean, that are violent, that want to harm each other, but they are not the majority. Majority of us are just grappling with this confusing reality, not understanding what is that we can do. But we all have to start somewhere.
Ja, mit Visionen raus aus 2024. Das war's von mir an dieser Stelle und für dieses Jahr. Wir machen eine kleine Weihnachtspause, kommen aber wieder am 24. Januar mit der nächsten Folge. Bis dahin genießt die Zeit, hoffentlich ein paar freie, erholsame Tage, friedliche Tage vor allem und dann einen guten Start ins neue Jahr. Und heute vielleicht noch ein bisschen mehr als sonst. Bleibt stabil und bis zum nächsten Mal.
This is Media Now, der Podcast der Medientage München.